Den Predigtext haben wir ja schon gehört aus Matthäus Kapitel 25, die Verse 1 bis 13. Und ich habe das ganze Thema einmal so überschrieben: Hoffnung, auf was können wir hoffen? Ganz sehr passend diesen Text: Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, da wird sehr oft dieses Jetzt hinausgehoben, herausgehoben, in den Vordergrund gestellt, dass man einfach mal überlegt, was Gott eigentlich mit uns Menschen vorhat und von uns Menschen überhaupt will, dass man das nicht auf den Nimmerleinstag schiebt. Und ich denke, Gott will, dass Menschen zum Glauben kommen und dass Menschen im Glauben leben. Und dieses mit dem Jetzt, das ist so wichtig im Leben eines Menschen, dass man um dieses Jetzt weiß. Also, wenn ich überlege, ich bin vor vielen, vielen Jahren mal zum Glauben gekommen und dann gab es so ein Jetzt in meinem Leben, wo ich gewissermaßen vor die Entscheidung gestellt wurde, gib Gott dein Leben, gib Jesus dein Leben. Mach ganze Sache und bleib nicht so ein halber Christ. Hoffnung, auf was können wir hoffen? Große Ereignisse werfen immer Schatten voraus und sie prägen lange vorher und verbreiten auch Hoffnung. Zum Beispiel, wenn ein Mensch eine schwierige Operation hat und dann nicht so richtig weiß, wie geht das jetzt aus, also wenn das zum Teil auch sehr riskant ist. Und dennoch hat er wahrscheinlich diese Hoffnung, dass es gut wird. Oder bei einer Hochzeitsvorbereitung oder wenn ein Baby erwartet wird. Ich habe heute Nacht eine E-Mail gekriegt von einem Missionsehepaar von meinen indischen, die in Indien sind, Missionare, und die jetzt ihr schönes indisches Kind gekriegt haben, die haben noch Bilder mitgeschickt. Und weil das bei der Frau auch nicht so klar war, dass das überhaupt funktioniert, dass das geht, über viele, lange Zeit, ne? Und dann die Hoffnung, dass doch wirklich alles gut geht und jetzt sind sie alle erleichtert. Viele Dinge im Leben sprechen von Hoffnung, von einem Ziel, wofür man lebt, wofür es sich lohnt, überhaupt zu leben. Und die Bibel macht deutlich, als Christen gehen wir auf Jesus zu. Im Johannesevangelium Kapitel 14 sagt Jesus zum Beispiel die Verse 1 bis 3: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und da hat Jesus eine ganz klare Aussage gemacht darüber. Und dann wurde natürlich die Frage gestellt, ja, wie geht das überhaupt und so weiter, wie ist der Weg? Und dann sagte Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Die Bibel macht deutlich, Jesus kommt wieder. Und diese Verse beziehen sich auf die Zeit der Wiederkunft des Herrn. Jesus zieht gewissermaßen den Vorhang der Zukunft ein Stück zur Seite, dass die Jünger oder wir da einen kleinen Einblick bekommen können. Und er lässt keinen Zweifel an der Erfüllung, dass das passieren wird. Er hat gesagt, das wird passieren. Jesus hat mal gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, werden zutreffen. Er wird hingehen und wird den Seinen eine Stätte bereiten, einen Platz in der Ewigkeit bei Gott. Und das ist wichtig, dass wir uns um diese Dinge hier in diesem Leben nicht die Sorge machen müssen, wie wird das mal sein, sondern er macht das, er bereitet das vor, er wird wiederkommen, er wird die Seinen zu sich holen, die Seinen. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, wer ist das? Wer sind das denn, die Seinen? Ich denke, das sind Menschen, die an Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland glauben, die Jesus angenommen haben. Wenn man von dieser Wiederkunft liest in der Bibel, es gibt ja auch noch andere Stellen, einige haben auch schon gehört, dann ist das eine ziemlich geheimnisvolle Wiederkunft. Aber nicht zum Weltgericht. Es gibt ja auch, wo Jesus wiederkommt, um die Welt zu richten. Er wird uns zu sich nehmen. Was heißt das? Ich denke, Jesus knüpft hier auch an Stellen aus dem Alten Testament an. Dazu habe ich mal drei Bibelstellen gefunden, die ich mir mal rausgeschrieben habe. In 1. Mose 5, Vers 24 ist da von einem Mann die Rede namens Henoch. Und weil Henoch mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg und er ward nicht mehr gesehen. Also das gab es im Alten Testament, dass Menschen einfach weggenommen wurden, ohne dass sie in dem Sinne sterben mussten. So eine Entrückung, wie die Bibel auch im Neuen Testament davon spricht. Und im 2. Könige ist davon die Rede von dem Elia. Der Elia, der hat das noch anders gemacht, der fuhr in einem feurigen Wagen gen Himmel. So steht es da. Und im Psalm 73, Vers 24, da lesen wir, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Unser Herr nimmt uns am Ende an. Was für eine Zukunft haben wir als Christen? Und ich denke, wir haben eine gewaltige Zukunft. Aber wann das Ende kommt, das weiß keiner. Keiner von uns kann das sagen. Man kann heute aus dem Leben gerissen werden. Jesus holt die Seinen zu sich in die himmlische Herrlichkeit, in Gottes Reich, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und Jesus hat mal gesagt, dass das Reich Gottes ist mitten unter euch, damit wir sind, wo er ist. Also das finde ich sehr interessant, diese Aussage hier. Und wenn man diesen Text hier nimmt aus Johannes 14,3, wie in einem Brennpunkt werden da die Dinge eigentlich zusammengefasst, was da passieren wird, die wesentlichen bevorstehenden heilsgeschichtlichen Ereignisse, die dann kommen wird. Es ist ganz klar. Die Bibel macht deutlich, dass die Welt, die Menschen, die nicht gläubig sind, die rechnen natürlich nicht mit dem Kommen Jesu. Die wissen vielleicht ein bisschen was von Jesus und vom Glauben und von Gott, aber mit seinem Kommen rechnen sie eigentlich nicht. Und Jesus hat seinen Jüngern auch deutlich gemacht, was passieren wird. Die hatten ja erstmal die Vorstellung, er würde sein Reich so auf diese Erde aufbauen und würde die Römer da rausjagen und er machte ihnen aber deutlich, das wird nicht so sein. Er sagte, ich werde dann getötet werden, hat er gesagt. Er wird ans Kreuz gehen. Und er hat gesagt, dass er für die Sünde der Menschen dort sterben wird. Er hat aber auch gesagt, dass er auferweckt wird am dritten Tage. Er kehrt zurück in den Himmel. Und er bereitet dort einen Platz für die Seinen. Er kehrt im Heiligen Geist zurück zu ihnen bei der Bekehrung. Er sagt nämlich, dann kommen, nehmen wir Wohnung in euch. Das ist ein Geheimnis. Und dann holt er sie nach der Vollendung der Erdenzeit in den Himmel, in Gottes Reich. Da holt er uns dann die Seinen hin. Es ist ja auch zu beachten, dass Jesus das Himmelreich, das Gottesreich jetzt nicht irgendwie erklärt oder ausmalt, wie das sein wird. Wahrscheinlich ist das auch nicht möglich, dass man etwas erklärt kriegt, was man noch gar nicht so kennt. Das können wir uns ja nicht vorstellen. Aber Jesus, ich möchte sagen, hier genügen soll hier, was Jesus sagt, die Beschreibung, wo ich bin, da sollt auch ihr sein. Wo Jesus ist, da ist das Reich Gottes. Und als Jesus auf dieser Erde war, hat er ein Stück Reich Gottes praktisch gezeigt, gelebt. Er hat zum Beispiel dreidimensionale Welt außer Kraft gesetzt. Er hat Menschen, die unheilbar krank waren, gesund gemacht. Er hat Dinge getan, Menschen eine Perspektive gegeben, die keine hatten. Er hat Leuten gesagt, ich vergebe dir deine Sünden. Und die Menschen sind frei. Und er hat gesagt, wenn ich euch frei mache, dann seid ihr wirklich frei. Und das Reich Gottes, das ist eine Welt, wo das, dieses ganze Elend und alles, was wir in dieser Welt haben, was wir uns so wegwünschen, wo das es nicht mehr geben wird. Die Herrlichkeit Gottes. Ich denke, mit dieser Hoffnung hatte Jesus seine Jünger bei seiner Himmelfahrt stehen lassen, mit dieser Hoffnung. Und dann hat er ihnen aber eine Aufgabe gegeben, hat nicht gesagt, jetzt dreht mal Däumchen, bis ich wiederkomme, sondern hat gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein in dieser Welt. Ihr werdet mich bekennen in dieser Welt vor den Menschen, damit noch viele Menschen diesen Weg in das Reich Gottes finden. Das ist so wichtig. Es gibt viele Menschen, die kennen den Weg des Glaubens nicht. Und wenn wir, ja, wenn wir ihnen irgendwie mit dem Glauben begegnen, also wir hatten jetzt so eine Begebenheit, waren in Ulmen auf dem Scheunenfest mit dem Stand und haben da auch Kalender verschenkt und Flyer verteilt. Und dann kam, ich weiß nicht, anderthalb Monate später eine Gutscheinkarte. Eine Frau wollte mehr wissen, wie das Leben sinnvoll sein kann und wollte auch Neues Testament und Verschiedenes haben. Und dann habe ich sie mal angerufen und dann hat sie mir gesagt, sie wäre da auf diesem, ich wusste das ja gar nicht, ne, auf diesem Scheunenfest gewesen und da hätte man sie angesprochen und man hat mit ihr geredet, man hat ihr das gegeben und so. Sind so die ersten Kontakte entstanden. Ich denke, wir denken immer, die Leute haben kein Interesse, die wollen nichts. Aber es gibt viele Leute, die sind wirklich suchend. Die suchen, ne? Und die wissen nicht so recht, wo sie suchen sollen. Die haben keine Orientierung. Christen sind dafür da, dass sie Reich Gottes bauen und dass sie Jesus vor den Menschen bezeugen und dass sie zu dem stehen, was sie eigentlich glauben, dass sie Farbe bekennen. Und ich denke, wir Christen sind auch dafür da, dass wir Hoffnung verbreiten. Viele Menschen, die kriegen so eine negative Welt, als wäre das das alles im Leben. Aber wir können Hoffnung verbreiten, können sagen, es gibt eine Hoffnung, es gibt jemand, der gibt dir Hoffnung. Und das ist wichtig. Die Zeit der Gnade ist immer jetzt, heute. Es gibt ein zu spät, das sagt zum Beispiel dieser Text. Und den Bibeltext, den wir gehört haben für die Predigt, dazu habe ich einmal drei verschiedene Punkte. Einmal, es geht um das Hoffen, wir sollen langfristig hoffen. Langfristig. Vers 1 heißt es, das Himmelreich gleicht. Es gleicht. Matthäus vergleicht die Ewigkeit mit begrenzten Mitteln. Ein Vergleich. Und das finden wir öfter. Das finden wir öfter in der Bibel. In der Offenbarung lesen wir, und ich sah, und es sah aus wie. Also da wurde verglichen mit irgendetwas, was die Menschen so kannten. Es wird mit etwas Bekanntem verglichen und in diesem Gleichnis geht es um eine Hochzeit. Eine Hochzeit ist ja auch bekannt und diese Hochzeit wird kräftig und lange vorbereitet. Ein großes und fröhliches Fest steht bevor. Und nun kommt der Bräutigam. Der Bräutigam ist niemals anders als Jesus Christus. Jesus kommt wieder und die Gemeinde freut sich auf die Hochzeit des Lammes. Aber bis dahin hat die Gemeinde eine Aufgabe auf dieser Erde. Sie sollen Salz und Licht sein. Sie sollen Hoffnungsträger sein. Oder Jesus sagt mal, lasset euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Lasset leuchten. Die Bibel macht deutlich, das Leben auf dieser Erde ist nicht die Endstation. Die Endstation des Glaubens ist es nicht. Dann hätten wir nur in diesem Leben gehofft. Und Paulus sagt, dann wären wir die dümmsten Menschen auf der Welt, wenn es kein ewiges Leben nach dem Tod gäbe. Dann ist das alles Quatsch. Das wäre zu wenig, das wäre zu kurz. Es gibt mehr. Und das Entscheidende steht noch bevor. Und deshalb sollen ja die Menschen den Weg Gottes gehen, damit sie auf diesem Weg sind. Ne? Der Weg, den das Reich Gottes in die Ewigkeit führt. Wir sollen langfristig hoffen. Und wenn man von der Bibel das ganz genau nimmt, in der Bibel steht drin, oder in unserem Terminkalender steht drin, sage ich mal so, Jesus kommt wieder. Das sollten wir eigentlich jeden Tag auch so ein Stück bedenken. Er kommt wieder. Und nicht, um uns Angst zu machen, sondern um uns eigentlich das eigentliche Leben dann zu geben. Jesus kommt wieder. Leben wir so, dass Jesus wiederkommen kann. und rechnen wir auch mit Jesus. Und Menschen, die Jesus nicht als ihren Herrn und Retter angenommen haben, tun sie es doch einfach. Das ist das Wichtigste, die wichtigste Entscheidung im Leben. Wir haben ein paar wichtige Entscheidungen im Leben. Wir haben eine wichtige, wir sind geboren worden und wir werden sterben. Aber da drin liegt eine wichtige Entscheidung, die Menschen treffen sollen. Ihr Leben Jesus Christus anvertrauen. Jesus als ihren Herrn und Retter annehmen. Und hier haben wir ja verschiedene Bilder. Hier haben wir zum Beispiel jetzt die 10 Jungfrauen oder die jungen Mädchen oder was, wie die andere Übersetzung sagte. Und jetzt wird hier etwas deutlich gemacht in diesem Text. Was fällt uns bei den 10 Jungfrauen auf? Wie verhält sich jemand, der langfristig hofft? Wie wird gehofft, um dabei zu sein? Ist ja schon eine wichtige Frage. Hoffnung ist wichtig, man muss ja dabei sein. Die Klugen, hier in unserem Text, sie rechnen mit dem Verzögern. Das hatten sie in ihrem Glauben mit eingeplant. Ihr Hoffen hatte einen langen Atem. Und ich denke, das brauchen wir auch, wenn wir durchs Leben gehen, wenn wir vielleicht Anfechtungen und schwierige Phasen im Leben durchmachen. Ich hatte mal mit einer Frau gesprochen, die war auch schon sehr, sehr alt, und dann hat man nachher noch zusammen gebetet, und dann hat sie gebetet, ach Herr Jesus, komm doch bald wieder. Ich habe keine Lust mehr hier unten, so ungefähr. Sie hat sich das so gewünscht. Und Gott hat ihr das nachher auch geschenkt, ohne dass sie viel leiden musste. Jesus kommt wieder und Gott bestimmt den Zeitpunkt. In der Zeit zwischen Hoffen und Kommen haben wir viele Aufgaben. Aber Gott will uns da auch begegnen. Und in dieser Zeit zwischen Hoffen und Kommen will Gott Menschen retten, die noch nicht gerettet sind, die noch keine Hoffnung haben. Darum sollen wir Christen Hoffnungsträger sein und Menschen für Jesus gewinnen oder auf Jesus aufmerksam machen. Wir können ja keinen Menschen bekehren. Hier die Klugen, die könnte man auch als Menschen bezeichnen, die guter Boden sind. Ihr Glaube hatte eine tiefe Wurzeln. Und sie ließen sich nicht durch Verzögerung entmutigen. Man kann sich im Leben auch entmutigen lassen. Ja, dann sagt man ja gut, unsere Eltern früher oder die Väter früher, die haben schon geglaubt, Jesus kommt zu Lebzeiten wieder. Und dann kann man sich leicht entmutigen lassen, aber das ist nicht richtig. Wenn wir uns hier die Törichten anschauen, also wenn ich das richtig verstehe, hatten sie auch mal gehofft. Aber sie rechneten nicht mit dem Weitblick Gottes. Ihr Hoffen war nur von kurzer Dauer. Ihr Warten war nur kurzfristig. Und Jesus nennt solche Menschen im Gleichnis vom vierfachen Acker Wegmenschen. Wegmenschen, wo die Hoffnung zertrampelt wird. Es gibt ja manchmal Menschen, die hören vom Glauben und lassen sich da von irgendwelchen Menschen oder Situationen alle Hoffnung wieder wegnehmen. Steinmenschen, wo die Hoffnung nicht ankommt, wo das einfach zu harter Boden ist. Oder Dornenmenschen, wo die Hoffnung durch die Weltsorgen an Bedeutung verliert, wo man gar nicht mehr so richtig drüber nachdenkt. Ab und zu mal, wenn es einem schlecht geht vielleicht. Das Hoffen der Törichten war oberflächlich. Es hatte kein Fundament des Glaubens. Keine klare Bekehrung erlebt. Das heißt, früher wurde mal so ein Spruch formuliert, das ist schon sehr lange, wo gesagt wurde, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Oder ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Wir sind ja auch nicht nur halb Mensch, wir sind voll Mensch, vollwertige Menschen. Und deshalb erwartet Jesus von Menschen, dass sie sich ganz für ihn entscheiden und nicht irgendwo zwischendrin nur so eine halbe Sache machen. Jesus kommt wieder. Bist du bereit? Gab es früher mal so ein Traktat. Aber den Fahrplan kennt nur Gott. Wenn man überlegt, einen Henoch und einen Elia nahm er einfach weg. Gott nahm ihn einfach weg. Menschen werden täglich aus dem Leben gerissen und Gott bestimmt den Zeitpunkt. Er nimmt uns einfach weg. Aber wir haben doch als Christen diese Hoffnung. Und mit dieser Hoffnung gehen wir doch in diese neue Welt Gottes hinein. Ein zweiter Gedanke: Wir sollen jederzeit hoffen. In Vers 13 steht: Darum wacht, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Der Schlaf breitet sich aus. Die 10 Jungfrauen werden alle müde. Und dafür hat Jesus wohl Verständnis, denn er sagt jetzt nicht, er hat das nicht irgendwie angemahnt, hat gesagt, ja, warum seid ihr denn eingeschlafen? Das nicht. Das ist menschlich. Aber wir sollen nicht in der Müdigkeit drinbleiben. Wir sollen bereit sein, wenn er kommt. Wir sollen die Müdigkeit überwinden. Und dazu brauchen wir geistliche Wachsamkeit. Und das bekommen wir durch Bibellesen, durch Beten, durch Gemeinde, durch den Gottesdienst. Geistliche Wachsamkeit bekommen wir auch dadurch, dass wir andere Menschen versuchen, für Jesus zu gewinnen. Dass wir ihnen diese Perspektive einmal anbieten und sagen, hier, hallo, so kann das für dein Leben aussehen. Geistliche Wachsamkeit ist wichtig. In Hebräer 12, Vers 3 steht, wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet, und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Und das finde ich sehr wichtig, dass man sich an Jesus hält. Dann werden wir nicht den Mut verlieren. Ich weiß, mein Schwiegervater, der ist vor vielen, vielen Jahren, ist einmal sehr, sehr schwer krank geworden. Er ist auch Christ. Und er stand wirklich auf der Kippe, dass er das überhaupt überlebt. Und viele haben für ihn gebetet. Und dann haben die irgendwo in Amerika ein Medikament gefunden. Das war sehr teuer und das hat er dann bekommen. Und dann ist er auf einmal wieder gesund geworden. Langsam, aber sicher, aber ganz langsam. Und da hat er nachher gesagt, von sich, ne? Er konnte nicht mehr richtig beten. Er konnte kein Bibel lesen, er konnte eigentlich gar nichts tun, weil er da so einfach bewegungslos lag. Aber was ihn getragen hatte, sagt er, das war ein Lied. Er hatte ein Lied und das war von Jesus und das kam ihm immer wieder in den Sinn. Und das hat ihn da durchgetragen. Der Ruf erschallt und alle 10 Jungfrauen stehen auf und machen sich auf. So steht es da und die Bibel sagt, der Ruf erschallt und dass alle Menschen eines Tages auferstehen werden, wenn Jesus wiederkommt. Die einen werden zur Auferstehung des Lebens aufstehen und die anderen zur Auferstehung des Gerichts. Genauso wie es ein Leben gibt, dass Menschen in der Herrlichkeit Gottes sind, die ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, die also gesagt haben, Jesus hat für meine Schuld, meine Sünde bezahlt und deshalb ist alles ausgetilgt, was negativ ist und deshalb ist der Weg zu Gott frei. Genauso gibt es ein Rechtfertigen vor Gott, dass die Menschen sich vor Gott rechtfertigen müssen für ihr Leben, was sie getan haben, wenn sie meinten, ohne Jesus auskommen zu müssen. Alle 10 Jungfrauen haben Lampen. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, kann man sowas überhaupt hier auslegen? Was sind die Lampen? Ich habe mir mal ein bisschen Gedanken gemacht und dann ist so ein Gedanke gekommen, dass Gott uns Menschen, die Lampen sind eigentlich, dass Gott uns Menschen die Chance gibt zu glauben. Gott gibt uns die Chance zu glauben. Und das geschieht durch Predigten, durch Bibellesen, durch Evangelisationen, durch Umstände, dass Gott zu uns redet, was weiß ich. Es gibt viele Möglichkeiten. Und dann ist es so, dass man sagen muss, dass Lampen ohne Öl eigentlich keine Funktionsfähigkeit haben. Eine Lampe ohne Öl hat keine Funktionsfähigkeit. Eine Lampe ohne Strom, da fehlt die Verbindung. Die Verbindung wird gemacht, dass hier ein Lichtschalter angestellt wird irgendwo. Und da wird die Verbindung zum Strom, da wo die Energie herkommt, da wo das Entscheidende ist, wird dadurch praktisch hergestellt. Und wenn man sich jetzt die Frage stellt, was bedeutet das Öl? Das Öl bedeutet, dass Menschen, die an Jesus glauben und Jesus als ihren Herrn und Retter angenommen haben, die bekommen etwas von Gott. Die Bibel sagt, sie bekommen den Heiligen Geist, den Geist Gottes. Ich werde euch meinen Geist geben, hat Christus gesagt. Gott gibt uns also bei unserer Bekehrung ein Stück von sich, möchte ich sagen. Der Geist Gottes nimmt Wohnung. Paulus drückt das sogar so aus, dass er sagt, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, den ihr habt von Gott? Wisst ihr das nicht? Und lebt dementsprechend danach. Gottes Geist ist die Garantie für unsere Rettung. Gottes Geist macht uns bereit, dass wir Jesus entgegengehen können, wenn es soweit ist. Und Gottes Geist lässt unser Licht leuchten vor den Menschen, dass wir ein Zeugnis sein können. Nur Gottes Geist kann das wirklich lebendig machen, das, was wir da vielleicht rüberbringen wollen. Es passiert aber Folgendes, jetzt haben sie gesagt, gebt uns von eurem Öl. Die einen hatten ja nur, die hatten ja kaum Öl. Die waren nicht bereit. Was bedeutet das? Die Törichten wollten Öl von den Klugen. Aber es steht hier drin, das geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Und ich denke, damit ist gemeint, Glaube ist nicht vererbbar. Also gläubige Eltern von Kindern können den Glauben nicht vererben. Die Kinder müssen sich auch selbst dafür entscheiden. Das wird eigentlich deutlich gemacht. Jemand sagte mal, Gott hat keine Enkel. Jesus kommt unverhofft. Und das wird uns in diesem Text hier sehr deutlich gemacht. Der Zeitpunkt ist nicht berechenbar. Und man kann sich auch dann nicht mehr vorbereiten, wenn es soweit ist. Oder nachentscheiden. Denn die Törichten, die kamen ja später und klopften und sagten, hier, wir wollen jetzt rein. Und es steht ja nicht, ob sie Öl dabei hatten oder nicht. Vielleicht haben sie es ja so gefunden. Und es wurde gesagt, ich kenne euch nicht. Man kann sich nicht im Nachhinein entscheiden. Entscheidung passiert hier in diesem Leben. Nicht im Leben nach dem Tod. Manchmal sagten mir schon mal Leute, kann ja immer noch glauben, wenn ich alt bin und was weiß ich. Einmal habe ich gesagt, weißt du nicht, wenn du alt bist, ob du dann noch klar im Kopf bist, ob du dich entscheiden kannst, nochmal von Gedanken her. Das weiß keiner. Das kann gut gehen, das kann nicht gut gehen. Und zweitens sagt die Bibel etwas anderes. Und wir müssen sehen, was sagt die Bibel dazu und nicht, was wir denken, was schön wäre. Die fünf Klugen waren bereit und sie gingen mit hinein zur Hochzeit. Und die fünf Törichten waren nicht bereit und sie blieben vor der Tür stehen. Die Tür war verschlossen. Und das sagt uns auch, es gibt einen zu spät. Die Tür ist verschlossen. Und das ist eine traurige Aussage hier in unserem Text. Es gibt einen zu spät. Aber ich sage, solange Menschen auf dieser Erde sind, ich sage nie von einem Menschen, das ist bei diesem Menschen zu spät. Sondern solange ein Mensch, mit dem ich Kontakt habe, habe ich immer die Hoffnung. Und das ist für mich als Christ wichtig. Ich muss auch die Hoffnung haben, dass es für den anderen kein zu spät gibt. Und wenn ich die Hoffnung habe, dann kann ich es auch irgendwie rüberbringen. Ich komme zu einem letzten Gedanken. Hoffen und dann ewig feiern. Einmal vor zwei Dingen warnt uns ja dieser Text hier in diesem Gleichnis. Einmal vor einem hitzigen Rechnen und Warten und dabei die Aufgaben vergessen. Also wenn man das berechnen wollte oder was weiß ich. Ne? Man kann die Wiederkunft Christi nicht berechnen. Das haben einige probiert, das hat nie hingehauen. Jesus sagte, Zeit und Stunde weiß niemand. Vertrauen wir auf das Wort Jesu. Und es gibt manchmal, haben sich sogar Christen von so irgendwelchen Berechnern blenden lassen. Und dann eben erwartungslos in den Tag leben, als hätten wir nichts zu hoffen. Wisst ihr, was die Christen damals in der Urgemeinde so stark gemacht hat? Also das wird mir so deutlich, wenn ich das so lese. Sie hatten die Hoffnung. Sie lebten von dieser Hoffnung. Jesus kommt wieder. Oder Jesus holt mich zu sich. Diese Hoffnung hat sie motiviert, anderen auch diese Hoffnung mitzuteilen. Vers 6 sagt, um Mitternacht aber erhob sich ein lauter Ruf, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Der Bräutigam kommt. Christen warten nicht auf irgendetwas Sachliches, was für sich, sondern sie warten auf Jesus, den Herrn aller Herren, den König aller Könige. Jesus ist die Garantie für unsere Hoffnung und dass wir eines Tages dabei sein werden. Und das ist wichtig. Ein Rabbiner sagte, diese Welt ist die Verlobung. In der Ewigkeit wird die Hochzeit sein, ein Fest ohne Ende, ein Tag ohne Abend. Und die Bibel sagt auch, dann ist da Fest eine Riesentafel. Ne? Da sind so viele Menschen, die keiner zählen kann. Da sieht man, was Gott alles auf die Beine stellen kann. Ne? Was da alles, was die Größe Gottes ist. Ne? Also, und wenn es in der Bibel heißt, er kennt uns mit Namen, alle. Ne? Das ist schon gewaltig. Ne? So, an diesen Gott glauben wir. Und die Hoffnung haben wir. Auf der Erde freuen wir uns über Einzelne, die dazu kommen. Und das ist wichtig, aber in der Ewigkeit werden wir ganz, ganz viele sein. Und deshalb ist es wichtig, Jesus kommt wieder. Lasst uns bereit sein und lasst uns auch Menschen versuchen mitzunehmen, für Menschen beten. Wenn es unsere Kinder sind oder Verwandte oder Bekannte, was weiß ich, dass wir sagen, Herr, gib auch diesen Menschen Hoffnung und zeig, was ich dazu tun kann, dass sie diese Hoffnung bekommen. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr Jesus, hab einfach Dank dafür, dass wir dein Wort haben und dass wir uns auf dein Wort vertrauen können, dass wir glauben dürfen, was da steht. Und danke, dass du uns, die wir an dich glauben, diese lebendige Hoffnung gegeben hast, dieses Ziel. Wenn wir eines Tages die Augen hier zumachen, dann geht es richtig weiter. Dann kommt das Entscheidende. Dann sind wir zum Leben hindurchgedrungen. In deine Herrlichkeit. Und dafür danken wir dir, Herr, dass wir mit dieser Perspektive durch dieses Leben gehen können. Herr, und mach uns auch zu Lichtträgern. Schenke, dass wir unser Licht leuchten lassen vor den Menschen, dass sie unseren Glauben sehen, unsere guten Werke sehen und dass sie anfangen, nach dir zu fragen. Herr, wir danken dir dafür und bitten dich, gib uns immer wieder die Kraft, jeden Tag aus dieser Hoffnung zu leben. Amen.